Wir haben die Seligpreisung, also den Inhalt uns angeschaut, den Weg angeschaut, den Segen angeschaut. Und der Grund habe ich euch noch nicht gezeigt, was? Denn die Zeit ist nah. Das ist, und wenn die Zeit nah ist, dann ist nah. Und dieses nah ist definitiv nicht 2000 Jahre später. Okay? Ich habe euch das in der Einleitung gezeigt mit dem Daniel, wo es heißt, es ist auf eine ferne Zeit, versiegle es. So, das ist noch nicht für jetzt. Und das war 500 Jahre. Das heißt später. Daniel Kapitel 12, glaube ich, wo er das, was er geschaut hat, versiegeln sollte. Das heißt, es ist nicht für euch, für später, das sind 500 Jahre, dann begann sich das alles zu erfüllen in Jesus Christus. Wir haben Offenbarung und dann heißt die Zeit, die ist nahe, versiegle nicht, nur eine Sache, was die Donner da geredet haben, das schreib nicht. Und am Ende versiegle nicht, schreib und gib es der Gemeinde und dann heißt dann, die Zeit ist nahe und dann sind es 2000 Jahre. Das kann nicht sein. Warum sage ich das? Das, was in der Offenbarung steht, galt genauso der damaligen Gemeinde, wie dir und mir heute gilt. Das heißt, das, was da an Umwälzungen, was die Gemeinde jetzt erwartet, Jesus beschreibt den Zustand der Gemeinde, wie sie Gemeinde ist, die sieben Sendschreiben, sagen, die Gemeinde, die muss geläutet werden, die muss geprüft werden, die muss gereinigt werden und die muss geheiligt werden. Johannes, ich habe die Gemeinde nicht verlassen, ich bin immer noch da. Und die muss jetzt gleich vieles erleben, damit sie vollendet wird, damit sie ans Ende kommt. Und schreib ihr das. Das, was wir jetzt mit der Gemeinde tun werden, die Zeit ist nah, es geht bald los. Das heißt, es ist unmittelbar. Und was wir da beschreiben, das traf sie damals genauso, wie uns heute trifft. Das ist nicht einfach für eine spätere Zeit. Das kann man nicht machen. Und da kann man sich auch nicht rausreden, sagen, bald, ja, das ist halt bald als, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Dann gehe ich mit euch einen Schritt weiter. Und zwar Kapitel 1, Verse 4 bis 8. Und wir machen das Gleiche wieder. Wir lesen den Abschnitt in zwei verschiedenen, in dem Fall ist das wieder die CSV Elberfelder Übersetzung, ich lese es euch so. Und dann die Gliederung habe ich dann mit meiner Elberfelder gemacht und dann einfach, dadurch nehme ich schon einfach ein bisschen Unterschiede wahr. Also wir lesen. Johannes den sieben Versammlungen. Schaut mal in meiner Übersetzung, Johannes den sieben Gemeinden. Ja, so, das wird, hat man sich entschieden, bei der Übersetzung überall da, wo Ekklesia steht, zusammengerufen, eine Versammlung als Gemeinde zu übersetzen. Ja? Und da hat man gesagt, nein, wir lassen es als Versammlung. Ja? Okay, also das ist einfach als Unterschied. Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Wenn es so ein mit so einem Dings ist, dann heißt das, steht im Griechischen nicht, ist eingefügt, damit der Satz vollständig ist und flüssig zu lesen ist und das impliziert der da, ja. Sondern steht aber im Griechischen einfach nur der ist und der war und der kommt, ja, und der da, das heißt in unserem Deutsch, nur dass ihr versteht, warum das, und da, wo es Dinge, Sachen in Klammern gesetzt sind, wurden sozusagen, ist ergänzend, okay, der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut, das ist, jetzt geht's schon los, gell? Ja, jetzt wird's herrlich. Ich werde euch zeigen, das ist für mich, wenn ich eine Auslegung von einer Offenbarung höre oder lese, ist es eine der Stellen, an denen ich prüfe, ob ich es mag oder nicht. das ist jetzt persönlich gesagt, anders gesagt, ob ich prüfe oder ich schaue, welcher Auslegungsschule er folgt. Diese Verse sind für mich meistens dann wegweisend. Okay, ich erkläre es euch gleich, warum. Also, und dann lese ich weiter, Vers 6. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, ich komme mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Bitte? Siehe, er kommt. Ja, siehe, er kommt. Mit den Wolken, ja, also ich komme, habe ich gelesen, gell? Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Da in meiner Übersetzung heißt alle Stämme der Erde. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Haben wir schon mal gerade gelesen, gell? Der da ist und der war. Wer ist das? Ja, das ist Jesus oder Gott? Der Vater oder Gott, der Sohn? Oder ist das Gott, oder? Da merken wir, dass da, so jetzt, das ist wieder dass wir eine Einübung, dass wir wieder machen. Wir lesen einfach mal den Text und beim ersten Lesen lese ich das in der Übersetzung der und ich nehme schon ein bisschen Unterschiede wahr und in mir kommen schon mal die ersten Fragen, so wie ich es heute Morgen euch bei einem anderen Text kurz gezeigt habe. Dann gehe ich hin und mache wieder mein Schaubild für mich selbst, fange wieder zu schieben, mit Farben zu arbeiten. Das habe ich dann für Kapitel 1, die Verse 4 bis 8 auch gemacht. So, was habe ich gemacht? Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Okay, Johannes, ist klar, dann um wen geht's? Um die 7 Gemeinden, das sind die Adressaten, das sind die Knechte aus Vers 3. Und jetzt bekommen wir eine Ortsangabe sogar, das sind die in Asien sind. Und dann ist natürlich mir sofort, okay, Asien, wo ist das? Was ist Asien? Ist das China, Russland, Kirgisien oder dann, so, man beschäftigt sich Asien, wo, aber mittlerweile ist es schon vielen sehr, sehr bekannt, wo das ist. Wer weiß es? Türkei. Genau, Türkei. Das ist Kleinasien, gell? Türkei. Okay, wir gucken. Ich habe eine Karte, ich zeige euch das ganz, ganz kurz. Das ist jetzt nicht für mich nicht das Entscheidende. Aber allein dadurch, dass hier Asien genannt wird, haben wir eine Ortsangabe. Das heißt, wir haben hier mit wirklichen Gemeinden zu tun, ja? Die gab es wirklich. Die gab es in Asien, gab es diese Gemeinden. Und dann heißt es Gnade euch und Friede. Beide Dinge wiederum. Gnade und Friede, das ist der klassische Gruß in den Briefen. Beide Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten, der Fürst der Könige der Erde. Ich bin hin und habe dann angefangen wieder zu schieben und ich merke, okay, wer grüßt die Gemeinden? Jetzt, wir haben den Gruß, wir haben den Verfasser, wer schreibt es jetzt? Johannes, wir wissen, an wen schreibt er das? Die Empfänger, das sind die 7 Gemeinden in Asien. Und dann kommt eben der göttliche Gruß. Und ich habe der dreieinige Gruß. Und dann merke ich, okay, es wird Gnade und Friede gewünscht. Von wem? Von dem, der ist, der war oder der kommt. Das ist der Erste. Das Zweite, von den 7 Geistern. Das sind nicht nur 2, sondern ganze 7. Von 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten, der Fürst der Könige der Erde. So, allein durch diese Schieben unterteilen habe ich gemerkt, das ist ein göttlicher Gruß. Das ist der Gruß des dreieinigen Gottes. Und jetzt ist sehr wichtig. Vorher haben wir gelesen, er kommt, gell, mit den Wolken des Himmels. So, und dann heißt es, ich bin der da ist, der war, der kommt, ja, der Allmächtige. Und jetzt heißt der ist, der war, der kommt, von den 7 Geistern und von Jesus Christus. Und ich glaube, dass es die Umschreibung des dreieinigen Gottes ist. Dass der da kommt, Gott ist. Ja, der von den 7 Geistern, das ist der Heilige Geist ist. Bitte? Gute Frage. Schon mal zack, warum 7? Wir sind ja erstmal beim Sammeln. Und dann wollen wir es beantworten. Und von Jesus Christus. Ja? Was fällt uns auf? Wenn uns was auffällt? Die Reihenfolge. Welche ist üblich? Und tauft sie im Namen. Genau, das ist uns das, was wir kennen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und hier ist die Reihenfolge anders, gell? Wenn ich will euch gleich zeigen, dass es der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Vielleicht glaubt ihr es mir noch nicht, aber ich glaube, dass es der Gruß des dreieinigen Gottes ist. Das, der Vater, der Geist und der Sohn ist. Warum ist die Reihenfolge hier so? Okay, wenn der Sohn nicht da war, aber ist ja jetzt da. Das heißt, man könnte sogar mit ihm anfangen. Warum mit ihm aufhören? Und wen geht es in der Offenbarung? Um Jesus. Jetzt schaut mal, wie Johannes das macht, wie der Geist inspiriert. Er grüßt ihn vom Vater. Das ist nur ein Satz, der dessen, der kommt. Später wird das Ganze entfaltet. Dann kommt es von den, und von den sieben Geistern. Spricht vom Heiligen Geist, die vor seinem Thron sind. Das muss ich euch auch kurz erklären und zeigen. So, und dann sagt er, und von Jesus Christus. Und jetzt schaut mal, was da kommt. Das heißt, um wen geht es hier? Wer ist im Fokus? Jesus Christus. Das ist, wir haben das Zeugnis, das Wort von Jesus Christus. Und jetzt, er hört mit Jesus Christus auf. Warum? Weil ab da ist die Rede nur noch von ihm. Da wird er entfaltet. Da wird das, diese Wahrheit, der treue Zeuge, als geborener Ton, der Fürst der Könige der Erde, der uns liebt und uns erlöst hat, der uns zum Königtum und Priestertum gemacht hat. Um ihn geht es jetzt. Jetzt so, er macht so, er hört mit Jesus auf. Warum? Weil er dann starten kann. Er macht so nicht Sohn, Vater, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und dann zack, um dann wieder zum Sohn rüber zu switchen sozusagen, sondern die Reihenfolge, die sind ja alle Gott, das ist ja ein Gott. Wir machen da keine Gewichtung. So, und das ist ein Gott, aber von der Logik her, weil jetzt geht es um Jesus, jetzt wird uns vorgestellt, jetzt wird uns gleich in herrlicher Weise vorgestellt, als der Sohn, als Menschensohn, der inmitten der Gemeinde ist. Und was er alles für die Gemeinde tut und davor, und Johannes geht schon mal ab. Der muss schon mal ein paar Dinge loswerden. Er muss schon ein paar Dinge über ihn sagen. Ich finde es interessant. Da heißt noch, okay, da war der, der kommt, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon auch herrliche Wahrheit. Vom Geist Gottes wird uns sogar eine Ortsangabe gegeben, die von seinem Thron sind. Und als er zu Jesus kommt, dann kommt einiges, was er zu sagen hat. Ja, das ist der treue Zeuge, es ist der Erstgeborene, es ist der Fürst der Könige Erde. Und er liebt uns und hat uns von Sünden erlöst durch sein Blut und uns sogar zum Königtum gemacht und Priestern. Und nachdem er das gesagt hat, wisst ihr, was er machen muss? Wieder Gitarre nehmen und wieder Anbetung. Wie bei Paulus, ich liebe diese Stellen, wo sie mittendrin einfach nicht mehr können, als man denkt, hey, ich bin schon fertig mit dem Brief oder was, ich komme schon wieder Segensgruß. Und er sagt, ihm sei Herrlichkeit in ewigen Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Er muss sofort preisen. Dieser kurze Überblick, diese kurze Betrachtung des Wesens, wer er ist, was er tut und was er noch machen wird, das reicht ihm, um einfach jetzt mal wieder ein bisschen zu loben. Das treibt ihn in Lob, in die Anbetung. Und das kommt immer wieder. So. Und dann Amen. Und dann muss die ganze Gemeinde sagen, Amen, so sei es. Das ist die stärkste Bejahung im Griechischen, die es gibt. Das ist Amen. Die stärkste Verneinung ist das, was wir bei Luther kennen mit, das sei ferne. Das Griechische, was da steht, ist die stärkste Verneinung. Absolut unmöglich. Und dass es absolut wahr ist, das Amen. Und deswegen, wenn man alle Kinder Gottes sagen, Amen. Alle sagen Amen. Amen. So sei es. Und das ist, was die Gemeinde sagt. Glückselig, der liest. Und dann die hören. Und dann sagen Amen. So ist das. Er ist das. Er ist es. Und ich möchte mit euch ganz kurz noch die halbe Stunde schon mal einsteigen in diese nächsten Verse und euch mit euch so ein bisschen das hier anschauen. Genau. Versteht ihr so ein bisschen, was ich da gemacht habe? Ich habe die Gemeinde und Johannes oben, Gnade und Friede habe ich drunter geschoben, weil ich weiß, okay, das ist für diese Gemeinde, den sieben Gemeinden. Es geht um Gnade und Friede. Das heißt, das, was sie durch diese Weissagung bekommen müssen und sollen, ist Gnade und Friede. Die Betrachtung der Offenbarung soll Gnade in groß machen und Frieden ihnen bringen. Und nicht Panik, bloß nicht dabei sein. Ja, das ist etwas, was die Gnade, manchen Stellen wird er uns immer reichlicher zuteil, sagt Petrus im 2. Petrus. Das heißt, wir müssen immer mehr erkennen. Je mehr wir die Gnade erkennen, umso mehr Frieden werden wir in unserem Herzen haben. Und wie bekommt man das? Oder, nein, nicht wie, sondern wer wünscht uns das? Das ist der Hammer. Das wünscht uns der dreieinige Gott. Das wünscht uns der Vater, das wünscht uns der Heilige Geist und das wünscht euch der Sohn. Oder sie sind dafür verantwortlich, dass diese Gnade und der Friede und Gottes immer reichlicher uns zuteil wird, dass immer mehr und mehr davon erkennen. So, da beginnt er, ich glaube, Verse 7 bis 8 habe ich auch gemacht. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Wer sind die? Also er kommt, das ist der Punkt, er kommt. Er kommt bald. So, ja, nehme ich mir Zeit. Er kommt bald. Und wie kommt er? Mit den Wolken. Ein Wahnsinnsthema für sich. Er kommt mit den Wolken. Ja, mit welchen Wolken? Warum mit den Wolken? Dann heißt es, und jedes Auge wird ihn sehen. Welches Auge wird ihn sehen? Jedes Auge. Welches jedes? Jeder Mensch. Du auch? Ich auch? Jedes Auge? Schau mal. Ist gut, wenn wir die Bibel haben, weil die gibt uns eine Antwort drauf. Welches Auge? Wer sind die? Auch die, welche ihn durchstochen haben. Wer sind jedes? Auch und wehklagen werden sein wegen alle Stämme der Erde. Wer? Was macht die Bibel? Wer sind die, die ihn durchstochen haben? Wer hat ihn ans Kreuz genagelt? Wir. Unsere Schuld, ja, vielleicht. Nicht vielleicht, sondern sicher, Entschuldigung, sicher. Aber ihr habt ihn nicht ans Kreuz genagelt. Ihr habt ihn ans Kreuz genagelt durch die Hände der Heiden. Hat Petrus gesagt, oder? Wen meint er? Die Juden. Wer wird ihn sehen? Die Juden und alle Stämme der Erde. Welche? Wer sind das? Und alle? Für wen wird er kommen? Oder wenn er kommen wird? Nur für die Juden? Oder auch für die Heiden? Für Juden und Heiden. Das ist das Erste. Seht ihr das? Das ist die ganze Frage, dann wer wird ihn sehen? Und das steckt hier mit drin. Und dann, wenn er kommt, was werden sie tun? Wehklagen. Warum wehklagen? Wer wird ihn sehen? In dieser Weise, wenn er kommt mit den Wolken. Was passiert mit seiner Gemeinde? Ah, die wird entrückt in die Wolken, gell? Und was ist mit dem Rest?
Die herrschen für 1000 Jahre.
Jawohl, jawohl, die herrschen dann. Sie werden wehklagen. Warum wehklagen? Werden sie sich freuen? Wer wird sich freuen? Die Seinen. Wer sind diese hier? Das sind die Ungläubigen. Das ist hier Gericht. Wehklagen seinetwegen alle Stämme der Erde. Auch die, die ihn durchstochen haben. So. Spannend, gell? Nicht ohne. Nicht ohne. Und deswegen ist es gut zu anfangen, man kommt rein. Wir sind beim Gruß. Wir sind beim Gruß. Das ist noch nicht Auslegung eigentlich. Das ist nur, es gnade euch von dem, von wem. Der da kommt, der ist der Wahre, der kommt vom Heiligen Geist, von dem Geist Gottes, von Jesus Christus. Und dann heißt, siehe, er kommt. Und wer kommt? Der Wahre, der ist und der da kommt. Aber wer ist der, der kommt? Das ist doch Gott. Aber wir wissen, dass in den Wolken Jesus kommt, gell? Können wir das trennen? Nee, gell? Jesus ist Gott. Denn er kommt und dann heißt sie, Sophie schon mal, Offenbarung 22 wieder. Wir bewegen uns gerade zwischen 1 und 22, gell? Und dazwischen gibt es noch so viel Gutes. Aber wir stecken den Rahmen sozusagen ab. Es beginnt und endet halt einfach so. Schaut mal, ich lese ab Vers nochmal. Ab Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Also der Herr Gott, gell, haben wir gelesen. Dann haben wir später gesehen, ah, der Herr Gott, der ist der Jesus. Und dann heißt es, und sieh, ich komme bald. Schon wieder. Und wer sagt das? Das ist, sagt der Herr? Das ist der Herr Gott, der Geister der Propheten. Der hat nicht nur zu den Engeln gesagt, sondern er kommt bald. Und dann sagt Jesus, ich bin das. Wer ist dieser Gott? Es ist Jesus.
Wir predigen ja auch zu Weihnachten, dass Gott wurde klein. Mhm.
Nee, Gott wurde Mensch. Für viele ein Anstoß. Aber die Propheten weissagen, Gott wird euch aus der Höhe besuchen.
Weißt? Gott und Jesus nicht drin?
Nee. So ist das. Aber das ist ein tiefes Geheimnis. Wisst ihr, was so paradox scheint? Dass die Juden ein Riesenproblem haben vor dem babylonischen Exil. Und zwar ihr Mehrgottglaube. Sie hatten Gott Israels, aber dann haben sie noch Baal und alles Mögliche. Und das hat Gott ihnen ausgetrieben. Und dann kamen sie nach Israel. Und für was haben sie gekämpft immer? Für nur einen Gott. Und dann kam Gott. Und dann haben sie gesagt, das geht gar nicht. Wie? Gott, Vater und du, Sohn? Dann wurde das ihnen zum Verhängnis. Haben sie nicht verstanden, wie funktioniert, dass es ein Gott ist, aber der sich in drei Personen zeigt. Das war für sie unmöglich. Das war ein Ärgernis, ein Anstoß. Scheint schon paradox eigentlich, gell? So, also, ganz kurz noch weiter. Also, wer wird ihn sehen? Die ihn durchstochen haben, ich sage, das sind die Juden. Wer wird ihn sehen? Alle Stämme der Erde, das sind alle, das sind auch die Heiden mit einbegriffen. Dann heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, spricht. Wer ist das? Der Gott, der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wer ist da? Ich bin. Egoemi, ich bin der Ich Bin. Jahwe, das ist die Bezeichnung. Ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin. Ich bin das Alpha und Omega. Ich muss immer schmunzeln, das sind zwei Automarken, beziehungsweise Alpha ist Alfa Romeo, kennt ihr? Ja? Und Omega war? Opel, jawohl. Nichts Neues, und selbst das wurde geklaut, Mann. Voll die biblischen Autos gewesen. Alpha und Omega. Spricht der Herr. Auch da, durch dieses Anordnen, merke ich, was ist was, Alpha ist was, Omega, Anfang und Ende. Und wer spricht da? Das ist. Ich möchte euch etwas kurz zeigen. Schaut mal, immer wieder, das wollte ich euch von der Grafik, ich kurz navigieren, wo bin ich? Hier. Ja, zeigt's. Schaut mal. Was mir aufgefallen ist durch diese Arbeit, dass wenn ich wenn es darum geht, dass Gott uns vorgestellt wird, zum Beispiel er uns in drei Personen vorgestellt wird, dass wenn Jesus uns dann vorgestellt wird, was er ist oder tut, seine Eigenschaften, sein Handeln, auch immer wieder mit drei Aspekten dargestellt wird und immer wieder in diesem Rhythmus. Und das zeigt einfach, er ist Gott. Schaut mal, Jesus Christus, Zeuge, Erstgeborene, Fürst der Könige der Erde. Drei Kennzeichen. Der uns liebt, von Sünden erlöst hat, Königin und Priestertum gemacht hat. Drei Dinge. Dann am Ende, wo es heißt, der da kommt, der Herr Gott, der da war, der kommt, der Allmächtige. Wieder drei. Ja, immer wieder. So, ich zeige euch gleich beim Heiligen Geist ebenfalls, wie er dargestellt, wie Gott mit diesen Bildern, mit Zahlen, wie diese seine Göttlichkeit darstellt. Für meinen manches Spielerei, für mich sind das tiefe Wahrheiten und zeigt, wie tief und wie komplex das Wort Gottes ist und was Inspiration mit beinhaltet. Ja? Und das ist noch wenig. Da gibt es Chiasmus und alles, was da alles nicht in herrlicher Weise zu entdecken ist. Okay. Wir haben, wie sieht es kräftemäßig aus? 20 Minuten, schafft ihr? Ja? Okay. Also, gucken wir jetzt. Ihr habt verstanden, was ich gerade gemacht habe. Wieder das Gleiche wie am Anfang. Ersten Eindruck, Überblick, kurz wahrnehmen. Und dann kann man hingehen und diese Fragen, die wir gehabt haben, die wir festgestellt haben, die uns aufgekommen sind, nachdem wir aufgeschrieben haben, dann haben wir angefangen zu suchen, zu forschen, zu arbeiten, zu studieren, zu lesen und danach hat man ein Seminar und dann gibt man es dann weiter. Ja. Und das, was ich dann entdeckt habe, das gebe ich jetzt euch ein bisschen weiter. Also, der Allmächtige und sein Gruß an die sieben Gemeinden. So habe ich jetzt für mich diese Verse überschrieben. Es geht um den Allmächtigen. Das ist eins der Schlüsselwörter in der ganzen Offenbarung. Er ist der Allmächtige, er ist der Allmächtige, er ist der Allmächtige. Darin ist übrigens die Gnade und darin ist auch der Trost, weil er in der Lage ist, die Allmacht hat, dich bis ans Ende zu bewahren. Und wenn du das glaubst und das siehst, dann kriegst du Frieden. Wenn du das nicht glaubst, wirst du keinen Frieden haben. Da wirst du immer ein Umhertreiber sein. Also darum geht's. Jetzt erst einmal, es geht um die konkreten Gemeinden in Asien, repräsentativ für die ganze Gemeinde aller Zeitalter. Ich bin kein Freund der Auslegung, dass jede Gemeinde ein Zeitalter beschreibt. Ja, das heißt, Ephesus ist die erste Gemeinde, und dann kommt dann die zweite, die verfolgte Gemeindezeit und irgendwann mal, dass man für jede Gemeinde, die sieben, sozusagen ein Zeitalter heilsgeschichtlich einordnet und wir sind gerade in der Zeit von Laodicea. So, das ist ja die eine schon noch nicht gehört, so? Ja, guck mal, einige, ja genau, dass man dann die Reformation in bestimmten Zeiten findet, die Brüderbewegung in Philadelphia ist zum Beispiel so, bei Watchmanie ist dann die Brüderbewegung, ja, wo die Ungebildeten, Ungelehrten da, und dann kommen die ganzen Theologen und kommen und bekehren sich bei ihnen und sitzen bei ihnen und lernen von ihnen das Wort Gottes und so. Das wurde oft oder wird oft so ausgelegt. Ich glaube, dass es wirklich sieben buchstäbliche Gemeinden sind, aber dass die eben repräsentativ für die ganzen Gemeinden, für alle Gläubigen und zwar zu aller Zeiten stehen. Das heißt, nochmal, in jeder Zeit gibt es solche Gemeinden. Und es gibt sogar in einer Gemeinde alle solche. Also wir haben da welche, die viel Philadelphia sind, aber wir haben auch einfach auch Laue drin. Und wir haben die Leidenden und wir haben die Irrlehre verfolgen. Also wir haben auch innerhalb der Gemeinden dieses Spektrum. Aber wir haben auch an Orten, wir haben Gemeinden, die leiden, aber dann auch Gemeinden, die es voll in der Irrlehre sind, die anderen, und einfach in der Beschreibung, wie die sieben Seelen schreiben das und darstellen. Wir werden dann im Einzelnen uns anschauen, welche Charakteristika sie uns vor Augen malen. So, aber das ist mein Verständnis, dass wir repräsentieren die Gemeinde aller Zeitalter. Dann, jetzt kommt diese Gnade und Friede von diesem dreieinigen Gott. Ich habe der da ist und der war und der kommt, ist der Vater, der Heilige Geist und von den sieben Geistern, die von dem Thron Gottes sind, das muss ich euch beweisen, dass es der Heilige Geist ist. Und das war lange Zeit für mich wirklich so, dass ich mich gefragt habe, wo ist der Heilige Geist in der Offenbarung? Also vom Vater, das war mir klar. Jesus ist dann mir irgendwann sehr klar geworden. Aber ich fragte mich ja, wo ist die Rede vom Heiligen Geist, von seinem Wirken? Apostelgeschichte und Folgen, wir reden ja von der intensiven Zeit des Wirkens des Heiligen Geistes. Er wird Christus verherrlichen. Wo ist seine Offenbarung, der Heilige Geist? Und erst durch diesen Schlüssel, dass die sieben Geister, die von dem Thron Gottes sind, das ist die Umschreibung des Heiligen Geistes in der Offenbarung ist, dann ist einiges klar geworden und somit habe ich ihn auch dann immer wieder dann in der Offenbarung entdeckt. Und dann das dritte eben, Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene, der Toten und der Fürste, Könige der Erde ist. Ja? Also das ist der Gnade und Friede kommt von diesem dreieinigen Gott. Das ist der dreieinige Gruß, den wir haben. Ganz kurz zu der Karte, das ist Kleinasien, das ist Patmos, hier die kleine Insel, da ist Johannes drauf gewesen, als er diesen Brief geschrieben hat, er ist nicht weit entfernt von der Küste und dann ist Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea und wenn man diese Liste liest, dann wie sie uns dargestellt wird, schaut mal Kapitel 1 ab Vers 11, die sprach, was du siehst, schreibe in dein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Das ist, wenn wir sehen, guck mal, es ist genau diese Reihenfolge. Also natürlich, man könnte auch so lesen, aber das Interessante ist, es gab sozusagen eine Postroute, eine Handelsstraße. Und entlang dieser Postroute und dieser Handelsstraße lagen diese Gemeinden. So, und in dieser Reihenfolge. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich glückselig, der es liest, dass es einen Boten gab und der hat einen Auftrag gehabt, da die Gemeinden zu besuchen und es ihnen die Offenbarung vorzulesen. Ja, ja, die werden erwähnt, wir haben ja noch andere, ja, ja. Ja, ja. Also überhaupt in Kleinasien, die Gemeinden, die allein Paulus gegründet hat, gibt es auch viele. So, warum die? Weil, nochmal, weil Jesus sie repräsentativ nimmt und anhand von ihnen diese Dinge uns offenbart. Es gibt weit mehr Gemeinden zu der Zeit, gab es weit mehr. Ja. Und ob sie schlimmer oder besser waren, wissen wir nicht. Aber der Zustand war grundsätzlich nicht gut. Aber warum die? Weil sie repräsentieren die Gemeinde. Sieben ist einfach diese Zahl, die Ganzheit uns zeigt. Das ist einfach in der Offenbarung. Das zeigt Ganzheit. Bedeutet nicht, dass nur das Sieben gibt, sondern das heißt, die Sieben stehen für ganz. Und jetzt, wenn es sieben Geister Gottes sind, ist der Heilige Geist sind das sieben Geister? Das heißt, wenn der Heilige Geist siebenfach beschrieben ist, was beschreibt das? Komplett, ganz, sein ganzes Sein, sein ganzes Wirken, seinen ganzen Auftrag. Was muss der Geist tun? Was ist der Hauptjob des Heiligen Geistes? Ja, erleuchten. Wie wird er beschrieben? Als sieben Fackeln, die brennen. Wenn es brennt, dann leuchtet es. Dann gibt es Licht. Er entzündet, er erleuchtet. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Welche Wahrheit? In die ganze Wahrheit. Ganz ist sieben. Der siebenfache Geist taucht schon in Jesaja auf. Taucht schon in Sacharja auf, zeige ich euch. Nicht ohne Grund. Jesaja 11. Der siebenfache Geist. Der Geist des Herrn, der Weisheit und des Rates und so weiter.
Aber sonst kommt es im Neuen Testament jetzt nicht nochmal vor, dass es mehrere Geister gibt, auch im Heiligen Geist.
Doch, die unreinen Geister, ja, die Geister der Propheten.
Ja, aber ja. Himmlisch nicht, gell?
So nicht, nee. Also, dass der Heilige Geist als siebenfacher Geist oder als sieben beschrieben wird, finden wir im Alten Testament in der Offenbarung. Im Neuen Testament ist es der Geist Gottes. Aber ich zeige euch diese Stellen. Ich habe sie alle aufgeschrieben. Wir nähern uns einfach dieser Thematik. Okay, jetzt gehe ich mit euch durch und schaue im Einzelnen. Das war jetzt ganz grob. Okay. Gott, der Vater, der ist, der da war und der da kommt. Guck mal auf die Reihenfolge. Der ist, der war oder der kommt. Wie würden wir schreiben?
Der war,
ist und kommt. Ja, wir fangen in der Vergangenheit. Und hier geht es in der Gegenwart. Und dann geht es wohin? Und dann Zukunft. Das ist eine interessante Reihenfolge, eine gute geistliche Wahrheit. Warum ist das? Warum beginnt von Gott dem Vater zu der da ist?
Weil der gegenwärtig ist auf
dem. Ja.
Einfach diese Liebe, dass Gott, dass Jesus sich wirklich dem Problem des Menschen auf der Erde ausgesetzt hat und dadurch eigentlich nochmal, also für mich ein ganz anderer Gott geworden ist, der das verstehen kann, wie schwierig wir Dinge leiden auf der Erde.
Okay, sehr gut. Gegenwart. Er ist jetzt. Es geht darum, er ist jetzt am Wirken, jetzt. Und der jetzt am Wirken ist auch der früher gewirkt hat, ist kein anderer. Und der früher gewirkt ist auch derjenige, der auch später wirken wird. Denn er ist Der Allmächtige, der Allgegenwärtige, er ist der Anfang und das Ende. Es ist Gott in allem. Ja? Es ist Gott. Aber es ist interessant, dass er jetzt in deine Situation, jetzt, sprich jetzt hinein. Er ist jetzt. Nicht, er wird später sein. Er war und er wird dann kommen. Jetzt.
Auch für uns selbst, auch Menschen.
Ja.
Alles andere interessiert, was jetzt
ja.
ist. Oder was ich jetzt habe.
Ja.
Was ich früher hatte, interessiert mich.
Ja. Aber wie, schau mal, dass Gott, wir verstehen, oder wir setzen uns mit Gott jetzt auseinander. Wir verstehen Gott, jetzt Gott, wenn wir in die Vergangenheit gehen und schon uns aus den Propheten oder aus dem Alten Testament, wer er war. Und wenn wir wissen, und wir sehen, oh, guck mal, der Gott, der heute wirkt, ist derselbe, der war, und guck mal, wie er gewirkt hat, dann wird er doch auch in Zukunft derselbe sein. So, wir glauben aus dem Heute, aus dem Jetzt, holen Bestätigung aus dem Alten, aus der Vergangenheit und gewinnen Hoffnung für die Zukunft. Ja? Der da ist, der da war und der da kommt. Sehr schön und sehr interessant, das heißt, der da kommt. Ja? Und wir wissen, wer kommt. Und wiederum, obwohl es hier von Gott, dem Vater ist die Rede, als wenn dann Gott sichtbar wird und kommt, dann sehen wir ihn. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt er. Ja? Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So, dann auf einmal wird es wieder eins. Und das ist so, es gibt Stellen, die differenzieren das und zeigen, dass das sind wirklich unterschiedliche, und es wird angebetet, der auf dem Thron sitzt und das Lamm. Ist klar. Wer sitzt auf dem Thron? Der ewige Gott und das Lamm. Und dann aber wiederum, das ist eins. Ah. Gut, dass der Geist uns erleuchtet und wir das glauben können. Kann ich euch erklären? Nein. Euch überzeugen? Schon gar nicht. Ich kann nur zeigen, dass es in der Bibel steht. Und der Geist Gottes kann es in euer Herzen bezeugen. Und das darum, er hat es euch schon bezeugt und ihr lest und ihr könnt es glauben, obwohl es gar nicht so logisch ist. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Schaut mal mit mir ein, zwei Verse. Also, da heißt der da kommt. Der da ist, der da war und der kommt. Und diese Formulierung taucht ja immer wieder in der Offenbarung auf. Das ist jetzt 1, Vers 8 haben wir. Jetzt geht man mit 4, Vers 8. Jetzt sind wir mitten in dem Thronbild. Vor dem Thron Gottes, vor dem Schöpfer, vor den ganzen lebendigen Wesen sind und alle ihn anbeten, alle ihn verehren und ihn verherrlichen. Und dann ab Vers 8. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie der andere je sechs Flügel und sind ringsum inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig. Warum dreimal nochmal? Ganz genau, weil der dreieinige Gott hier verherrlicht wird. Heilig, 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 der Herr Gott. Und jetzt schaut mal, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Jetzt wiederum, der Gott, der Allmächtige wird besungen, wird verherrlicht und das in dem dreifachen Halleluja und dann aber die Bezeichnung, der da war, der da ist jetzt und der da kommt. Die Reihenfolge ist jetzt hier anders. Gell? Nicht, warum? Weil hier eine Rückblendung und jetzt bekommen wir Schöpfung, Erlösung, Verherrlichung. Werden wir uns das anschauen. Auf solche Dinge achtet. Das sind Kleinigkeiten, aber die sind nicht unwichtig. Ja? Jetzt geht mal mit mir in Kapitel 11, Vers 7. Ich mache euch auf ein paar Dinge aufmerksam. Kapitel 11, Vers 7. Wir haben ja in Kapitel 10 gelesen, dass Johannes diese Rolle schlucken musste. Und was da drauf stand, war, oder was er gewusst hat, bei dem Blasen der letzten Engel, wenn er die letzte Posaune geblasen hat, dann war es das. Dann hört es auf und dann ist fertig. Deswegen warten wir auf diese letzte Posaune, gell? So, jetzt für mich war es damals, ich wollte unbedingt wissen, wann ist diese Posaune, wo taucht sie auf? Und sie kommt in Kapitel 11, Vers 15 auf. Hey, Moment. Ja, es ist nicht 7, das ist 17. Ja, ich entschuldige mich zutiefst. Ich lese ab Vers 15, okay? Und der siebte Engel posaunte und es geschah laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unserem Herrn und seinem Christus geworden. Das heißt, der siebte Engel hat posaunt und es ist geworden. Das heißt, es ist fertig, richtig? Und jetzt schaut mal. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr Gott, der... Seht ihr, das taucht immer wieder, dieses Allmächtige. Der ist und der da war. Und was fehlt hier? Jetzt ist er da. Jetzt ist er nicht mehr kommen. Jetzt muss er nicht mehr kommen. Jetzt ist er da. Das heißt, übrigens, wir sind Kapitel 11, sind wir schon wieder am Ende. Es gibt keine, der kommt. Ja? Der da war. Und dass du deine große Macht und ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden. Und dass du den Lohn gibst deinen Knechten. Ah, da tauchen wieder die Knechte auf, gell? An denen die Offenbarung geschrieben ist, den Knechten, den Propheten und den Heiligen, denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, voll gut, das ist dann ich auch, wenn die Kleinen dabei sein dürfen, und die du verdirbst, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimme und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel, eine Beschreibung des Gerichts. Gute. Eine gute, aber es gibt noch sehr gute. Ja, das ist der Unterschied. Kleine, aber eine feine. Welche Schlachter ist das? Okay. Schade. Aber auf der anderen Seite wundert mich nicht, weil ich die Theologen dahinter kenne. Und sie glauben noch, dass er erst in Offenbarung 19 kommt. Nee, das wird dann sinngemäß übersetzt. Nein. Ja, ihr merkt, ihr werdet langsam mündig. Ihr werdet mündig. Ja. Ja, da kommt. Und das, allein deswegen siebenmal lesen in verschiedenen Übersetzungen und ihr ohne die griechische Sprache und den Grundtext zu kennen, werdet ihr merken, wo gibt es einen Unterschied. Versteht ihr? Und ich sage so, wenn ihr drei Übersetzungen lest, wo es heißt, und der da kommt, fehlt, und in einer, der da kommt, ist da, dann könnte ich schon sagen, wo geht die Tendenz hin? Okay. Warum will man, dass er da noch kommt? Ja, weil das noch nicht zu Ende sein kann. Da fehlt man, hat den Johannes vergessen. Nein, so weit wird man nicht gehen. Aber da fehlt, der da kommt. Weil das überall heißt ja, der da kommt. Aber hier auf einmal nicht. Warum? Weil er schon da ist. Warum? Die letzte Posaune ist geblasen. Und das, ja. Aber das sind so, ich hoffe, das merkt ihr, das sind so Kleinigkeiten, aber die summieren sich. Und das muss in das ganze Bild einfach passen. Okay. Und jetzt Kapitel 16, Vers 5. Und jetzt guck mal, Ausgießung der sieben Zornesschalen. Ich lese ab Vers 4. Und der dritte goss, ich kann Ihnen das, ich goss richtig oder, weil zwei S muss ja scharf gesprochen werden, ja. Das klingt immer komisch, so goss, wie Gosse. Goss. Er goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen und es wurde zu Blut. Und ich hörte den Engeln der Wasser sagen: Du bist gerecht, der ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet hast, den Blut von Heiligen und Propheten und so weiter. Was fehlt hier wieder? So, wo sind wir, in welchem Abschnitt? Die Ausgießung von was? Wer ist dann da, wenn die ausgegossen sind? Und wenn Jesus da ist, werden die Zornesschalen ausgegossen. Das heißt, er ist schon gekommen, gell? Wer ist denn nicht da auf der Erde? Ja, die Gemeinde, wenn er kommt, werden wir noch immer entrückt. Wer wird nicht unter den Zornesschalen sein? Wer wird nicht wehklagen? Die Gemeinde. Allein nur mit diesem kommt und das uns anschauen, wissen wir, was, wo, wem, was gilt. Ist gut? Ich finde es herrlich. Und das ohne, dass ich sage, oh, ich will nicht bei den Zornschalen dabei sein. Also, ich sage mal theoretisch, ich bin vorher entrückt. Ja? Wir sind bei den Zornesschalen, wir sind nicht bei den Trompeten, wir sind nicht bei den Siegeln. Da sind wir alle dabei. Aber bei den Zornesschalen sind nicht dabei. Und das ist das Gute, weil da wird ausgegossen der Zorn Gottes. Und wir sind nicht bestimmt für den Zorn Gottes. Gell? Thessalonicher. Wie gut. Wie gut. Das heißt, für uns ist wichtig, wir warten, bis er kommt. Und dann sagen wir, komme bald. Komme bald, Herr Jesus, komme bald. Okay. Über den Heiligen Geist, über Jesus Christus, nach den Sommerferien. Ja, dann machen wir da weiter. Ich möchte beten. Ich danke dir. Danke dir für diese herrliche Botschaft deines Buches, dass uns deine Gnade in Jesus Christus durch das Blut des Lammes so herrlich vor Augen malt, dass uns die Hoffnung gibt und somit den Frieden, Herr, dass wenn du kommst, für uns gut wird. Dass wir zu denen gehören dürfen, die zu beneiden sind, die sich freuen dürfen, die glückselig sind, Herr. Wir bewahren dieses Evangelium in unserem Glauben, weil wir wirklich all unsere Hoffnung auf dich setzen. Ich danke dir für diesen Vormittag, für diese Zeit miteinander, für das Studium. Und ich bitte dich, Herr, mach es uns zu mündigen Bibellesern, zu treuen Zeugen deines Wortes, deines Evangeliums, damit wir in der Lage sind, anderen wiederum Rechenschaft zu geben von dem Glauben, der in uns ist, weil wir dich heilig in unseren Herzen halten. Amen. Ich wünsche euch einen guten Samstag, einen schönen Samstag. Hab mich gefreut mit euch. Ja.